BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit Jochen Wopser am Mikrofon. Ich grüße Sie zu unserem Vormittagsratsch und da lade ich Sie jetzt ein zu einer Museumstour. Und zwar geht's einmal quer durch den Bezirk Unterfranken. Die Museumslandschaft hier, die hat ganz schön was zu bieten. Da gibt's vertraute Ecken, es gibt Entdeckungen, da tun sich Wege auf in die Vergangenheit. Und auch überraschende Perspektiven tun sich auf, sozusagen neue Aussichtspunkte in dieser Museumslandschaft. Und wir haben eine Fachfrau an der Seite, die in Unterfranken, würde man sagen, wahrscheinlich jeden Museumswinkel kennt und das Museumsleben hier mitprägt und mitgestaltet. Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken, hallo, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie leiten das Sachgebiet Museum beim Bezirk Unterfranken. Ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit, über den wir auch sprechen werden, ist es, Ausstellungen zu machen, also zu konzipieren, zu umzusetzen. Vielleicht mal so ein kleines Gedankenspiel zum Einstieg. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären an einem ganz normalen Öffnungstag in einer der Ausstellungen unterwegs, die Sie verantworten, mischen sich da so in das Publikum und kriegen zufällig ein Gespräch mit von zwei Menschen, die sich über die Ausstellung unterhalten. Über welche Aussagen würden Sie sich freuen?
Das muss gar keine Aussage sein, sondern ich glaube, wenn ich sehe, dass die Besucherinnen und Besucher aktiv sind, dass sie was ausprobieren können und vielleicht sehe ich dann so ein bisschen die Glühbirne, die über dem Kopf aufgeht. Das wäre der Moment, über den ich mich am meisten freuen würde.
Und was Sie alles auf die Beine stellen, um die Glühbirne zum Leuchten zu bringen in der Birne, um solche Reaktionen zu erreichen durch Ihre Museumsarbeit, darüber sprechen wir in den kommenden zwei Stunden mit Stationen, zum Beispiel im Schloss Aschach bei Bad Kissingen, hoch oben auf der Würzburger Festung oder ganz im Norden von Bayern im Freilandmuseum Fladungen in der Rhön. Das ist jetzt, wie viele Museen im Freistaat, gerade in die neue Saison gestartet. Habe die Ehre, heute mit einer Tour durch die unterfränkische Museumslandschaft gemeinsam mit Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken. Frau Kraft, wenn wir dieses Bild nochmal so aufgreifen wollen vom Museumsleben, von Ausstellungen in der Region als einer Landschaft mit bestimmten Eigenheiten. Durch was ist die Museumslandschaft in Unterfranken gekennzeichnet? Was wären da so typische Merkmale?
Tatsächlich haben wir hier sehr viele ehrenamtliche kleine Museen. Also so auf meiner Arbeitsliste von Museen sind so roundabout 170 Museen hier in Unterfranken. Dazu gehört die kleine Heimatstube ums Eck, genauso dazu wie die großen hauptamtlich geführten Museen. Wobei, wenn ich von groß spreche, die nicht so groß sind wie in Nürnberg, in Frankfurt, also aber dennoch die hauptamtlich geführt sind, von Kommunen getragen sind, da haben wir eine große Bandbreite an Museen.
Also es wäre eine recht kleinteilige Landschaft, eine abwechslungsreiche Landschaft?
Ja, sicherlich. Also wenn wir uns vielleicht so angucken, wie die Felderwirtschaft vielleicht auch sozusagen Unterfranken war mit Erbteilung kleine Felder, haben wir auch kleinteilige Museumslandschaft.
Sie haben ja den Blick über Unterfranken auch hinaus. Sie haben gerade gesagt, eigentlich stehen wir ganz gut da, was das Museumswesen, das Museumsleben betrifft. Ist es so im Vergleich zu anderen bayerischen Regionen oder gibt es ja auch schon auf der Landkarte dieser Landschaft vielleicht auch weiße Flecken?
Ja, tatsächlich. Also das, was ich bedauere, sind, dass wir keine Stadtmuseen haben in unseren großen Städten. Weder in Würzburg noch Schweinfurt oder Aschaffenburg gibt es nicht so das klassische Stadtmuseum. Das ist eigentlich ein ziemlich niederschwelliges Museumstyp. Man geht da rein, man schaut sich um, man erfährt was über die Stadt. Das wird sicherlich in den verschiedenen Orten, die ich jetzt gerade genannt habe, woanders auch abgebildet. Aber so dieses klassische Stadtmuseum haben wir nicht.
Also da wäre noch was Luft nach oben.
Ja, würde ich durchaus sagen. Also wenn ich so einen Wunsch hätte, wäre es das mal. Sicherlich auch nicht immer so einfach, das zu gestalten, auch zu tragen. Die Zeiten werden nicht einfacher.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Museen, zum Glück. Also Sie haben die kleine Stube, vielleicht mit einer Privatsammlung drin angesprochen, um die Ecke in einem kleinen Dorf. Dann natürlich die großen Häuser, wo auch mehr Finanzkraft dahinter steckt, wo es Hauptamtliche gibt. Wie exakt ist das eigentlich definiert, was ein Museum ist? Da könnte man wahrscheinlich eine eigene Stunde drüber machen, Sie grinsen schon oder lächeln. Was ich ein Museum auch nennen darf? Gibt es da wirklich eindeutige Kriterien oder gibt es auch viel Graubereiche so zwischen Sammlung, Archiv, Museum?
Tatsächlich ist das so, ein Museum ist kein geschützter Begriff.
Also ich könnte jetzt auch in meinem Zimmer daheim meine Bierdeckel ausstellen und sagen, das ist das Bierdeckelmuseum Würzburg-Versbach.
Genau, das, also wenn Sie da Bedarf haben, ich weiß nicht, ob ich Ihnen dazu raten würde, aber natürlich gibt es eine große Sammlerszene, die dann vielleicht Interesse hätte. Mhm. Tatsächlich ist der Begriff Museum nicht geschützt. Es gibt Definitionen, welche Aufgaben Museen haben. Da haben wir zum Beispiel den ICOM-Verband, International Council of Museums, der sich damit beschäftigt hat. Früher war es dieses klassische Sammeln, Ausstellen, Vermitteln als Aufgabe definiert. Vor nicht allzu langer Zeit hat man sich tatsächlich auch diese Definition ein bisschen erweitert, weil einfach auch neue Aufgaben hinzukommen. Aber der Begriff Museum ist nicht geschützt.
Und eine neue Aufgabe, über die wir vielleicht auch noch sprechen würden, Museum im Wandel, ist, dass im Museum noch mehr passiert als nur Ausstellen und Wissensvermittlung, sondern dass es auch so eine Art Marktplatz wird oder Treffpunkt, wo Leute zusammenkommen?
Sicherlich auch als dritter Ort. Das ist auch ein Begriff, den kennen wir von Bibliotheken, zu sagen, Menschen, die sich wohlfühlen müssen, brauchen nicht nur ihr Zuhause oder ihre Arbeit, sondern auch dritte Orte, an denen sie zusammenkommen können, ohne Konsumzwang zum
Beispiel. Dass man nichts essen muss.
Genau, nichts kaufen muss, aber sich austauschen können, vielleicht auch inspiriert zu werden. Und auch das ist ein Konzept, das auf die Museen immer mehr zugeschrieben wird.
Als ich mir gestern so Gedanken gemacht habe über die Bandbreite von Museen in Unterfranken, da ist mir eine Sammlung eingefallen, die im Landkreis Kitzingen zusammengetragen worden ist, in Main-Bernheim vom Schützenverein. Der hat wohl einen ganz, ganz großen Fundus von Schützenscheiben, ich glaube, es sind über 250 historische Stücke, und die haben im letzten Herbst so einen Schützenscheibenweg eröffnet, und man kann dann auch die Sammlung im Schützenhaus besuchen, so auf Anfrage. Wäre das ein Museum? Ist das ein Museum?
Da würde ich ja schon fragen wollen, wie ist es denn auch erfasst zum Beispiel? Was weiß ich denn über die Schützenscheiben? Das ist vielleicht der Unterschied zu einer reinen Sammlung aus einer Leidenschaft heraus, wo es mir nur darum geht, dieses Ding jetzt zu haben, sondern erzählt es vielleicht auch eine Geschichte über den Ort, über die Gegend, über einfach hat es noch mehr zu berichten. Also diese Sammlung kenne ich noch nicht, denn es wird tatsächlich, ich kenne nicht jeden Winkel in dieser Landschaft in Unterfranken.
Aber das ist ja auch schön, das spricht ja auch für die Landschaft.
Ja, total. Dass
selbst Sie, die sich da seit Jahren professionell und mit einem riesigen Museumsherz reinfuchst und da drin aufgeht und lebt, dass es auch für Sie noch Überraschungen gibt.
Ja, total. Das ist auch das Schöne an diesem Job.
Gehen wir mal direkt ein auf das, was Sie so tun in Ihrer Funktion. Ihr Arbeitgeber ist der Bezirk Unterfranken. Es gibt auch eine offizielle Berufsbezeichnung, die habe ich mir aufgeschrieben. Achtung, es geht los. Sachgebietsleiterin Museum im Referat Kulturarbeit und Heimatpflege. Klingt so ein bisschen nach Amtsdeutsch, steckt aber was ganz Lebendiges drin. Wenn Sie auf einer Party einem anderen Gast im Smalltalk erklären wollen, kurz was Sie so macht, worauf es da ankommt, was sagen Sie da?
Ja, das ist ganz wichtig. Also ich arbeite tatsächlich in einer Behörde, deswegen vielleicht auch dieses Amtsdeutsch sicherlich. Gleichzeitig hat es jeder Bezirk in Bayern tatsächlich eine Kulturarbeit und Heimatpflege mit verschiedenen Schwerpunkten. Und hier in Würzburg, in Unterfranken, haben wir eben auch noch die verschiedenen Sachgebiete, die rund um die Kulturarbeit sind, von der Musik, Popularmusik, Tracht eben bis auch hin zum Museum. Und wenn ich es erklären müsste, dann sage ich gerne Museumsberatung und Museumsförderung. Das ist das, was ich hauptsächlich tue.
Also ja, und Sie machen auch selbst Ausstellungen, wir haben es schon anklingen lassen. Es gibt jedes Jahr, glaube ich, eine große Wanderausstellung.
Ja, das ist tatsächlich, also deswegen, es ist eine total tolle Sache. Diese Arbeit könnten wir gar nicht tun vom Bezirk. Wer sich damit auskennt, Gelder werden immer knapper. Wir haben in Unterfranken das große Glück, die Unterfränkische Kulturstiftung zu haben. Und aus diesen Mitteln mache ich tatsächlich jedes Jahr eine ganz praktische Museumsförderung, indem wir Wanderausstellungen konzipieren. Das mache nicht ich allein, um Gottes Willen. Es ist immer ein großes Team und ich habe das Glück, mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und wir machen immer verschiedene Themen, die für ganz Unterfranken gelten. Und bisher wurden sie immer im Museum für Franken immer erstmalig präsentiert. Und danach kann jedes Haus, jedes Museum, das den Platz auch hat, diese Ausstellung kostenfrei ausleihen und die dann für sich anpassen, ergänzen mit seinen eigenen Dingen, die sie zu erzählen haben.
Tolle Geschichte. Da wird man auch intensiv noch drüber sprechen, über diese Wanderausstellungen. Der Bezirk Unterfranken, der trägt oder betreibt aber auch eigene Museen, Schloss Aschach im Landkreis Bad Kissingen. Das ist auch einen eigenen Gesprächsblock wert. Das ist so ein vielfältiges Haus. Gibt es noch andere Museen, wo der Bezirk ganz stark involviert ist?
Ja, also wir haben, wie gesagt, Träger allein sind wir von dem Museum Schloss Aschach. Wir sind noch im Zweckverband des Fränkischen Freilandmuseums in Fladungen. Und ansonsten finanzieren, wir unterstützen jedes der Häuser, die es hier in Unterfranken gibt, können wir finanziell und eben auch fachlich unterstützen, mit finanziellen Mitteln eben auch, aber nicht in der Trägerschaft.
Seit 8 Jahren, glaube ich, sind Sie in der Funktion. Sie haben ein paar andere Stationen vorher gehabt, über die sprechen wir im nächsten Block. Aber vor Ihnen gab es diese Stelle gar nicht.
Nee.
Das heißt, die Fußstapfen zum Reintreten, die mussten Sie oder durften Sie selber schaffen?
Ja, tatsächlich ist, wenn man mein Berufsleben anschaut, habe ich jedes Mal einen Job gehabt, den es vorher noch nicht gab. Also ich durfte das immer aufbauen, was natürlich toll ist. Man kann also ein bisschen eigene Schwerpunkte setzen. Die Aufgaben gab es gleichwohl dennoch schon. Also diese Museumsförderung ist nicht neu. Die wurde eben zuvor anders verteilt, aber man stellte dann doch fest, es ist ein großer Brocken, ein großer Part in der der Förderarbeit, und dann holte man sich eben jemanden von draußen, vielleicht jemand, der einfach auch Museumspraxis kennt und auch die Bedürfnisse der Institutionen, Einrichtungen, Menschen, die dort arbeiten, kennt. Und ich glaube, das ist, ich würde mich vielleicht auch als Critical Friend bezeichnen.
Als kritische Freundin.
Genau. Mhm. Für die Museen, um ihnen sie weiterentwickeln zu können. Ja.
Ja, und Sie kennen und ja auch die Bedürfnisse der Menschen, die in die Ausstellung kommen, des Publikums, wie die sich wandeln. Ja. Da ist ja einiges im Schwange.
Mhm.
Sie haben schon bei meiner Einstiegsfrage mit dem Gespräch in der Ausstellung, das Sie vielleicht belauschen, anklingen lassen, dass es gar nicht so drauf ankommt, hier jetzt groß zu verbalisieren, drüber zu reden, die großen Antworten zu entwickeln, sondern dass man einfach dabei ist und involviert ist. Ist das eine Tendenz, die sich Raum, Bahn bricht sozusagen im Ausstellungswesen, dass die Menschen mehr mitgenommen und einbezogen werden wollen?
Also ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe, dass wir weg sind von den großen Textflächen, wenn ich jetzt historische Ausstellungen betrachte, in denen erstmal alles erklärt wird, in dem mir der Kurator, den ich auch noch am besten niederknie als Besucher, weil er allumfassend wissend ist, dass das nicht mehr der Fall ist, sondern dass wir auch darauf hören, was uns die Besucherinnen und Besucher mitbringen aus ihrer Perspektive. Und also das sieht man auch bei meinen Ausstellungen, auch bei jedem Ausstellungsprojekt lerne ich neu dazu und probiere ich neue Dinge aus oder mit dem Team einfach auch. Unsere Texte werden kürzer, andere Aufmerksamkeit. Wir versuchen immer das sogenannte Mehr-Sinne-Prinzip, nicht nur mit Lesen und den Augen was zu erfahren, sondern ausprobieren zu können, etwas anfassen zu können. Und wenn ich mal eine dieser Mehr-Sinne-Stationen ansprechen kann, meine Lieblingsstation in unserer Sportausstellung ist die in dem Bereich der Umkleidekabine, wo man mal riechen kann, wie es denn da einfach immer so riecht in einer Umkleidekabine. Und das bringt ja schon ganz viel mit und macht was auf in den Besucherinnen und Besuchern, sodass sie sich vielleicht anders auf das Thema einlassen können.
So, was war denn eigentlich Ihr allererstes Museumserlebnis da draußen, das hängen geblieben ist, an das Sie sich erinnern können? Gibt es da eins? Bei mir gibt es eins, das war in Frankfurt am Main, im Senckenberg-Museum, also Naturkunde. Da war ich so 5 Jahre und ich erinnere mich, wie ich da stand vor einem der legendären Exponate. Jetzt kommt natürlich die 5-Meter-Anaconda, die ein Wasserschwein verschlingt. Ich glaube, seit 100 Jahren gibt es dieses Präparat, war jetzt auch in den letzten Jahren mal beim Präparator oder Restaurator, wurde wieder hergestellt, ist ein Publikumsliebling, wenn man so sagen kann, im Senckenberg-Museum. Und ich war auch gebannt davor gestanden, fasziniert, erschrocken zugleich. Hatten Sie auch so ein frühes Museumserlebnis, Anne Kraft?
Tatsächlich fällt mir jetzt keines ein. Also ich frage mich dann auch manchmal, wie kam ich überhaupt ins Museum, dass mich das so begeistert. Aber vielleicht ist es auch gut, weil man kann natürlich auch ein schlechtes Museumserlebnis haben, dass man gezwungen wird von der Schule, vom Lehrer und eine langweilige Führung bekommt. Das kann ja durchaus passieren. Ich habe tatsächlich keines, also aus meiner Kindheit und Jugend, würde ich jetzt mal sagen.
Also war so ein bisschen ein weißes Blatt, auf dem Sie sich dann ausbreiten konnten und Dinge entwickeln konnten, auch einen eigenen Zugang dazu, eine eigene Haltung.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das ist auch bei mir tatsächlich, dass ich das Museum für mich entdeckt habe, ist im Studium passiert oder vor dem Studium sogar, weil ursprünglich, also die Kultur hat mich schon interessiert. Ich bin ja in Lohr am Main zur Schule gegangen, aufs Gymnasium. Wir haben da damals in der Kollegstufenzeit Rock am Rossblock organisiert, ein Open Air zum Beispiel. Und dann kam so der Gedanke, Kulturmanagement, das wär's doch. Und da musste ich aber ein Praktikum vorweisen. Das hatte ich nicht. So, was macht man denn in irgendeiner Kultureinrichtung? Man nimmt einfach das Nächstbeste. Und das war das Spessart-Museum in Lohr. Und dort,
ist ja auch keine schlechte Adresse.
Das war gar keine schlechte Adresse. Und das Tolle war, dass ich da einfach mitmachen durfte und da einfach entdecken konnte, was man so tun kann. Und auch mit dem Hintergrund eines Studiums. Und da bin ich, glaube ich, das war so mein erstes Erleben.
Sie mussten aber nicht als Schneewittchen verkleidet durch die Lorrer Innenstadt ziehen.
Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Es gibt da mittlerweile zwar auch ein Zimmer, das auf diese Sage, sage ich jetzt mal, eine sehr junge ja auch eingeht tatsächlich. Gibt es auch tatsächlich im Schloss. Mhm. Aber nein, aber ich balancierte zum Beispiel aber mit dem Museumsdirektor und der Kollegin auf einem überdimensionierten Werkzeug, das für die Ausstellung war. Ich durfte meine Cousine fotografieren für die Süßausstellung, wie sie erst in eine Zitrone biss und dann ganz genüsslich mit dem Eis leckte, denn umgekehrt. Erst das Eis habe ich ihr gegeben und dann die Zitrone. Ein großartiges Foto.
Schön, ja, das glaube ich.
Genau, das waren so die Erlebnisse.
Also man muss vielleicht sagen, da draußen weiß es nicht jede und jeder. Also Lore hat so einen Bezug zu Schneewittchensaga. Genau. Und es ist aber nicht darauf zu reduzieren, das Spessart-Museum in Lore. Sie kommen aus der Ecke, aus dem Landkreis Main-Spessart, wo Sie auch heute noch leben.
Genau.
In Unterfranken, aber Sie kommen jetzt nicht aus so einer, ja, sehr museumsgeprägten Familie, wo Ihre Eltern Sie am Wochenende durch die Museumslandschaft geschleppt hätten.
Nein, das ist mir vielleicht auch erspart geblieben. nee, tatsächlich nicht. Eher draußen unterwegs zu sein mit Familie, das durchaus. Genau, aber so für mich, das, ja, man konnte selber einfach erleben, rausfinden, was einem gefällt. Ja.
Ist ja auch gar nicht so schlecht, vielleicht, Sie haben es gerade schon anklingen lassen. So frühe Erlebnisse sind ja sehr prägend und die müssen nicht immer positiv sein. Mhm. Und da ist ja vielleicht auch manchmal schwer, dann Barrieren wieder abzubauen und Hemmschwellen zu senken.
Ich hoffe, Sie haben jetzt keine Schlangenangst entwickelt aus diesem Kindheitserlebnis.
Also ich bin kein ausgesprochener Schlangenfreund, aber nee, es war einfach, es hat mich total umgehauen. Also wer dieses Präparat mal gesehen hat, man kann sich auch im Internet mal angucken, in echt. Es ist natürlich noch beeindruckend, aber ich war wirklich davor gestanden und habe gedacht, das kann nicht sein. Das war wirklich ein Hammer. Sie haben dann in Franken studiert, in Würzburg zunächst, in Unterfranken, dann sind Sie nach Bamberg an die Universität gewechselt. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt im Internet einen recht ausführlichen Lebenslauf von Ihnen. Europäische Ethnologie und Volkskunde und Literaturwissenschaften im Nebenfach. Warum diese Wahl? Weil Sie eben in die Kulturarbeit wollten und das dann dahingewiesen, ein Wegweiser war in diesem Bereich?
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich war sogar erst umgekehrt, erst Germanistik im Hauptfach, noch so der klassische Magister und im Nebenfach Volkskunde. Und das kam tatsächlich auch über dieses erste Praktikum im Spessart-Museum, dass ich dort Barbara Grimm kennengelernt habe, leider mittlerweile schon verstorbene Museumsleiterin von dort, die eine Volkskundlerin war und die mir so gezeigt hat, was das für ein Studiengang ist. Und dann habe ich mich aber noch nicht getraut, den im Hauptfach zu nehmen. Und aber tatsächlich nach der Zwischenprüfung habe ich das gewechselt, weil ich dieses Studienfach so gut fand. Es war so breit aufgestellt und teilweise aber auch, es geht um den Alltag der Menschen und wie kann ich das wissenschaftlich untersuchen. Und wenn ich jetzt einen Stuhl beispielsweise, wenn ich die Möbelforschung betrachte als ein Feld in der Volkskunde, was kann der aussagen in der Entwicklung? Was bedeutet das für das Zusammensitzen, fürs Zusammensein bis hin zur Bank, die im öffentlichen Raum steht? Das gehört auch eigentlich dazu. Das fand ich sehr spannend.
Also ist nichts Abgehobenes, Volkskunde, sondern mitten aus dem Leben, mitten aus dem Volk, wie der Name ja schon nahelegt. Ja. Geht es auch um landwirtschaftliche Geräte, einfach um die Lebensumstände der Menschen in früheren Zeiten und die dann ausstrahlen auf uns heute.
Ja, genau. Also auch heute noch, diese Fragestellung begleitet mich auch weiterhin, zu sehen, wie kann ich etwas erklären aus der Vergangenheit, aber wie zeigt sich auch jetzt dieses Beispiel, wie hat sich's verändert, wie geht der Mensch damit jetzt vielleicht auch anders um? Das sind Überlegungen, die ich mitgenommen habe.
Und es ging Ihnen offensichtlich, steht auch im Internet, in diesem Lebenslauf, auch darum, ja, dieses nicht abgehobene vom echten Leben sozusagen, vom Alltag, auch dadurch, ja, zu zeigen oder auch das Leben kennenzulernen, rauszugehen aus der Uni und viele Erfahrungen zu sammeln. Also da gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Praktika, wo Sie reingeschnuppert haben, journalistisch beim ZDF zum Beispiel. Ja. Also hätte auch sein können, dass wir Kolleginnen werden.
Vielleicht. Durchaus.
Sie waren auch beim Theater, beim Theaterschloss Maßbach in der Rhön.
Ja.
Sehr eng verbunden mit der Familie von Paul Mahr oder auch Ballhaus.
Annemar, ja, genau.
Annemar ist die Leiterin, die Tochter von Paul Mahr. Was haben Sie zum Beispiel jetzt von dieser Station mitgenommen für Ihr späteres Leben?
Ja, also tatsächlich habe ich, entweder habe ich Zahnbürsten am Fließband zusammengesteckt in den Semesterferien oder ich habe ein Praktikum gemacht, irgendwo im Kulturbereich, weil mir mein Studium das nicht vorgegeben hat, wo ich jetzt mal lande. Ich habe jetzt nicht Lehramt studiert und dann bin ich automatisch Lehrerin. Mhm. Und ich wollte mich ausprobieren, wollte schauen, was liegt mir denn. Und im Theater beispielsweise, und es ist eine ganz spezielle Situation, man wohnt da auch gemeinsam und als Student hat man nicht viel Geld und dann guckt man immer, wo kann ich unterkommen. Ich habe tatsächlich da im Schloss Maasbach auch gewohnt. Und dieses Erarbeiten, am Text arbeiten und zu überlegen, wie präsentiere ich es nach außen, wie stark muss ich vielleicht auf der Bühne etwas übertreiben, damit ich es in der letzten Reihe noch erleben kann. Mhm. Und gleichzeitig auch, wie intim, Theater dort hat auch das sogenannte intime Theater, in, ich glaube 20 Reihen, sehr klein, wenn ich ganz vorne sitze, wie kann ich da diese Emotionen übertragen? Und das sind Dinge, die ich auch in einer Ausstellung, natürlich mit denen ich auch spiele und mir überlegen muss, wie präsentiere ich es, wie vermittle ich das, damit auch eine Emotion vielleicht geweckt wird.
Absolut, ja. Die Parallele liegt auf der Hand, war mir gar nicht so klar. Man inszeniert ja auch Räume und kann in ganz kleinen Räumen vielleicht auch die ganz große Welt reinholen.
Ganz genau.
Ganz große Gefühle. Nach dem Studium gab dann verschiedene Stationen, wir können jetzt nicht jede abklappern, würde sich aber lohnen, nur die Zeit fehlt ein bisschen, aber ich möchte auf eine Station eingehen, das Freilandmuseum Flanungen, das Fränkische Freilandmuseum, ist ganz oben im Norden von Bayern, in der Rhön, da waren sie 5 Jahre insgesamt, ich persönlich mag den Ort total, also ist wirklich ein Ort, wo sie ganze Familie Nachmittag verbringen kann. Beschreiben Sie doch mal dieses Freilandmuseum in Flanungen, welche Idee steckt dahinter, welcher Geist, welche Atmosphäre?
Also ich bin auch ein Fan von Freilichtmuseen. Tatsächlich auch im Studium war das so, hatte ich mir so gedacht, das wäre mal schön, wenn ich in diesem Museumstyp arbeiten dürfte. Und dann durfte ich es auch. Das sind ja Gebäude, der Besucher mag es beschreiben als ein Dorf. Und natürlich sehe ich im Freilandmuseum Flanungen tatsächlich auch eine Kirche auf diesem Gelände. Und es fährt eine historische Bahn dorthin, das sogenannte Rhönzügle. Und ich finde dort Fachwerkhäuser, sodass es vielleicht im ersten Blick wie eine Idylle aussieht. Aber diese Gebäude standen da noch nie wirklich. Das ist tatsächlich ein künstliches, zusammengestellte Ensemble an Häusern. Sie werden transloziert, das heißt, sie werden abgebaut an einer Stelle in Unterfranken oder in Franken und werden dort wieder aufgebaut, immer mit einem Aspekt, was möchte ich da vermitteln? Mhm. Ist es das Kleinbauernhaus? Ist es der Gemeinschaftsort einer Schule? Ist es der große Bauer aus vielleicht und ein dadurch, dass wir in einem Grenzgebiet sind, sind tatsächlich auch Gebäude aus dem Hessischen und aus der thüringischen Rhön da auch zu sehen. Das heißt, da Grenzen einer Region, die werden da auch vielleicht ein bisschen anders definiert.
Ja. Genau. Also schon irre eigentlich, wenn man sich überlegt, wenn man da sich bewegt, es gibt ja auch andere Freiheiten.
Die Tiere habe ich vergessen beispielsweise, die ja auch dafür sorgen, dass da so eine lebendige Szene
Tiere
auch ist.
Genau, Tiere gibt es auch noch.
Genau,
Andere Freilandmuseen in Bad Windsheim oder so gibt es ja auch ein ähnliches Konzept mit dieser Umsetzung der Gebäude. Man geht da rum und es wirkt total gewachsen, weil halt jedes Gebäude und jedes Anwesen und Ensemble voll Geschichte atmet.
Genau.
Einfach eine Atmosphäre mitbringt. Und Ihr erstes Projekt, das war eine historische Hofstelle, also letztlich ein Bauernhof aus Mittelfranken, aus Leutershausen.
Nein. Leutershausen, tatsächlich. Und das ist, es gibt Leutershausen in Mittelfranken, das ist es. Es ist die Hofstelle Leutershausen. Aber nicht in Mittelfranken, sondern in Unterfranken gibt es das auch. Ja, genau. Das war das Projekt, für das ich geholt wurde oder das ich verantworten durfte. Das war das Haus zum Anfassen, also das Museumspädagogische Zentrum, das dort installiert werden sollte. Das Wohnhaus als Haus zum Anfassen, die Scheune ausgebaut als eine Aktionsscheune für Vermittlungsangebote und eben auch hier der Gedanke, nicht nur durchlaufen und schauen und sich denken, ach, war das Bett klein und da haben 2 drin gewohnt, sondern in dieses Bett mit dem Strohsack darf man sich reinlegen und das ausprobieren.
Also komplett anderer Zugang zu den Themen.
Exakt.
Man betrachtet nicht nur, man kann es selber erfahren.
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, dass jetzt am Sonntag ist so ein Schautag im Freilandmuseum in Flanungen. Da geht es dann um historische Handwerke. Da kann man, glaube ich, Korb flechten.
Genau.
Man kann beim Holznagel schnitzen für die Fachwerkhäuser mitmachen. Es geht genau in diese Richtung, museumspädagogisch.
Ja.
Warum ist und das haben Sie quasi mitentwickelt, diese Idee?
Also da ist natürlich jetzt schon viel passiert auch wieder. Es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, die da auch viel tun. Aber das ist sicherlich ein Ansatz, der mit dem Haus zum Anfassen, mit der Hofstelle aus Leutershausen, glaube ich, da auch in Flanungen Einzug gehalten hat. Aber das muss man auch auch sagen, auch in vielen anderen Museen, auch in anderen Freilichtmuseen, da sind wir in Dänemark, die wirklich sehr weiter waren, auch schon in diesem Bereich. Genau, da können wir noch mehr tun, aber ich freue mich jedes Mal, wenn es da Möglichkeiten gibt, andere Zugänge zu finden. Und sei es, ich reise mit der Dampflok an oder ich darf mich in die Schulbank quetschen, in die historische, auch das mal auszuprobieren, wie es war.
Ich denke, Sie haben da Resonanzen bekommen, die Ihnen wahrscheinlich dann Mut gemacht haben, da weiterzugehen, oder? Wie sahen die aus, diese ersten Resonanzen in Ihrer Anfangszeit?
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon toll, das zu erleben. Die Sorge war aber natürlich auch, hüpfen dann jetzt die Besucherinnen und Besucher durch alle Betten im Freilandmuseum, da wo sie es nicht dürfen, ja.
Und fassen alles an,
weil natürlich es gibt schon Gründe, warum es manchmal heißt, nicht bitte nicht anfassen in Museen. Also ich möchte jetzt nicht jedes Exponat freigeben zum Anfassen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet, sondern tatsächlich sorgte dieses Haus dafür, dass man mit einem noch größeren Respekt eigentlich den anderen Gebäuden und Dingen gegenübertritt. Und dieses lebendige Ausprobieren zu dürfen, das kam immer total gut an. Das sind Familien gekommen. Es konnte auch die Oma, ich war selber mit meiner Oma dort, die doch auch andere Erinnerungen dann noch mitgebracht hat, auch wenn das ein Zeitstück um 1900 war, aber dennoch, dass sich ja sehr lange gehalten hat, kleine Räume, wenig Platz, nicht beheizte Schlafkammern beispielsweise, sodass die Erzählungen meiner Oma sehr viel lebendiger wurden dort, weil sie eine Illustration erfahren haben.
Wir fahren ja auch durchs Land der Franken, durch die Museumslandschaft in Unterfranken. Gerade waren wir in Fladungen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Jetzt geht es ein bisschen südlicher zumindest, in die Nähe von Bad Kissingen, ins Schloss Aschach, toller Ort auch, allein der Schlosspark hat schon so einen Zauber. Wie geht es Ihnen, wenn Sie da hinkommen, beruflich oder privat?
Tatsächlich tue ich beides gerne und oft. Ich komme runter, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Durch den Park hat man natürlich eine Möglichkeit, hier ein bisschen zu wandeln. Und das ist ja das Museum des Bezirks Unterfranken. Und das war eine Schenkung tatsächlich, das Schloss. Haben die Grafen von Luxburg, die es vorher als Sommerresidenz auch genutzt haben, war Regierungspräsident. Graf von Luxburg hat es, oder dessen Sohn hat es dann dem Bezirk geschenkt.
Schönes Geschenk.
Ja, total, gell? Also ein Schloss.
Sehr umfangreich.
Ja. Und aber auch mit der Sammlung. Und das ist, glaube ich, überraschend. Wir haben dort eine Sammlung ostasiatischer Kunst im Schloss. Wir haben eine Sammlung europäischer Kunst. Wir haben historisch eingerichtete Gebäude. Räume und dort macht die Kollegin Josephine Glöckner mit ihrem Team eine ganz tolle Arbeit, um das einfach auch rüberzubringen, zu zeigen. Es ist ein denkmalgeschütztes Schloss mit Aufzug. Das ist auch eine tolle.
Ach, toll, das sind wir beim Thema Inklusion schon.
Genau.
Ja. Barrierefreiheit. Also das ist, es gibt drei Museen insgesamt, das, was Sie ansprechen, das ist, glaube ich, das von Luxburg Museum,
genau.
Also wo man auch durch die ehemaligen Wohnräume mit den tollen Sammlungen der Familie, es war ja eine Familie, die auch ganz schön rumgekommen ist,
ich
glaube, die waren auch politisch oder diplomatisch aktiv. Dann gibt es noch ein Schulmuseum und es gibt ein volkskundliches Museum.
Genau.
Und wie ergänzen sich die drei oder ist jedes so eine Welt für sich? Abgetrennt oder gibt es auch Verbindungslinien?
Ja, ich glaube schon. Also das ist mittlerweile auch einfach die Idee dort vom Team, diese Verbindungen zu schaffen und zu zeigen, das war ursprünglich der Gedanke im Volkskundemuseum, war sozusagen das Gegenstück zu den Adelsmenschen. Was ist denn auf dem Land in der Rhön? Wie hat man denn da gelebt? Also da gab es nicht den blauen Salon, sondern vielleicht nur, wenn man Glück hatte, die gute Stube und diesen Gegensatz. Und tatsächlich ist im Volkskundemuseum schon etwas älter und die Kolleginnen und Kollegen arbeiten gerade dran, an einer Neukonzeption und auch da neue Gedanken mit reinzubringen.
Sehr, also museales Großprojekt des Bezirks Unterfranken, wo sich ganz schön was getan hat in den letzten Jahren. Also Neukonzeption baulicher Art, aber auch eben inhaltlich, dass man die Art und Weise der Präsentation neu überdenkt, neu angeht. Ein Aspekt in diesem Block noch ist das Thema Inklusion. Sie haben es gerade angesprochen, es ist ein historisches Baudenkmal mit Aufzug. Also das heißt, Leute, die Schwierigkeiten haben mit Treppen, weil sie vielleicht im Rollstuhl sitzen, die können da trotzdem, müssen nicht draußen bleiben.
Nein, und das war uns auch ganz wichtig. Also da war ich auch tatsächlich mit dem Team dabei, zusammen mit der Kollegin. Es geht ja schon, wie komme ich hin? Wie komme ich mit einem Aufzug, aber das betrifft, wie komme ich mit einem Rollstuhl, aber nicht nur mit dem Rollstuhl, vielleicht auch mit dem Kinderwagen, mit dem Rollator, als blinde Person, wie komme ich hin? Und deswegen ist der Weg im Hof zum Beispiel schon gepflastert. Ich kann in den Aufzug reinkommen, das ist toll, dass es geschafft wurde, aber dann geht es ja noch weiter. Es ist ja nicht nur dort zu sein und sich bewegen zu können, sondern auch zu verstehen. Deswegen haben wir zum Beispiel Taststationen für blinde und sehbehinderte Menschen. Wir sind in einem Verbund von Museen inklusive in Bayern, die sich zusammenschließen und hier immer sich gegenseitig gegenseitig auch unterstützen und auch gegenseitig auf sich aufmerksam machen, um sie zu zeigen, hier gibt es mehr. Genau, es gibt Riechstationen. Mhm. In der alten Schlossküche kann man ein Rezept für einen Gugelhupf mitnehmen, zu Hause backen. Also da gibt es viele Zugänge, diese Inhalte des Museums zu erkennen. Und zum Beispiel, ich habe vorhin angesprochen, ostasiatische Sammlung, da gibt es den Buddha zum Anfassen. Da darf man streicheln und den Bauch streicheln und dann gibt es Glück. Also das kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. Ja. Ist aber kein Ferienjobber, der den Buddha darstellt.
Nein, das ist eine Figur, ich glaube eine Metallfigur, ich glaube aus Bronze. Und tatsächlich, da ist ein Exponat freigegeben worden zum Anfassen und zum Glück bekommen.
Schön. Da geht man glücklich wieder weg vom Schloss Aschach.
Immer, immer.
Habe die Ehre, heute mit einer Museumstour durch Unterfranken, jetzt mit einer Wanderung durch den Bezirk. Denn es geht um die Wanderausstellungen, die Sie mit einem Team zusammenstellen, erarbeiten, eine Kraft vom Bezirk Unterfranken. Sie haben gerade schon vorhin erwähnt, die kann dann jeder und jede Institution, jedes Museum ausleihen, die halt einen Platz hat, ja, wo sie reinpassen. Es gibt eine erste Station. Wie viele Wanderausstellungen sind denn schon entstanden?
Also wir hatten schon in der Vergangenheit andere, aber tatsächlich in die ich jetzt betreue, hatten wir 8 Ausstellungen, die wir auf Wanderschaft durch Unterfranken schicken. Wir waren schon an 29 verschiedenen Orten zu Gast und eigentlich insgesamt 72 Mal konnte man eine der Ausstellungen sehen.
Toll. Also es ist ja schön, manchmal sind ja Sonderausstellungen, haben vielleicht noch ein paar Stationen, dann geht es wieder ins Depot oder zu den leihgebenden Museen und hier ist es wirklich, es geht auf die Reise und bereichert das Leben in Unterfranken.
Genau, und wir sind jedes Mal anders. Das ist auch, glaube ich, der Punkt, dass jedes Museum selber nochmal aus seinen Beständen guckt, nochmal ergänzt, es nochmal einfach anders macht.
Also es ist an jeder Station dann auch eigen.
So. Genau, genau.
Wie finden Sie Ihre Themen?
Gute Frage. Also,
ist das ein längerer Prozess?
Oder? Ja, manchmal kommt es so oder man denkt einfach, das Thema ist jetzt gerade wichtig. Aktuell unsere Ausstellung zum Klima, das ist einfach ein virulentes Thema, das wir bearbeiten wollen. Lustigerweise, weil wir gerade von Inklusion gesprochen haben, wollte ich mal eine inklusive Ausstellung machen und habe die verbunden mit dem Thema Sport. Nicht, dass ich jetzt total sportbegeistert wäre, eher das Gegenteil, aber dieses Bewegen, dieses Tun und in Verbindung mit Sport zu bringen und gleichzeitig die Inklusion, wie kann ich es zugänglich machen, fand ich einfach eine spannende Idee.
Und da sind dann Sportgeschichten aus Unterfranken gesammelt und präsentiert worden. Mein Sport ist ja auch ein Thema, das umgibt uns alle, ob wir jetzt Couch-SportlerInnen sind oder selber gern Fußball treten, joggen oder einen Tennisschläger schwingen. Völlig
ganz
wurscht.
Genau.
Es ist eine Klammer, die wo einfach ganz viel reinpasst, auch die viele Menschen anspricht.
Da gibt es auch eine Station mit meiner Ausrede, nicht Sport zu machen. Also
schön.
Kann man mitmachen und kann vielleicht auch inspirieren.
Und wie sind Sie? Ist ja jetzt keine feste Sammlung, wo man jetzt als Museum sagt, wir holen die Sachen aus dem Depot und fassen die irgendwie thematisch zusammen. Sie müssen ja an die Exponate, an die Geschichten auch in dem Fall, auch erst kommen. Welche Rolle spielen die Leute draußen, die Bevölkerung?
Das ist total wichtig. Also zum einen unsere Bandbreite an Museen, die wir haben, die spreche ich natürlich alle an. Und sage, ich mache jetzt hier eine Ausstellung zum Sport, was habt ihr denn? Und tatsächlich kommen da auch viel und auch gute Ideen. Und tatsächlich bei der Sportausstellung haben wir einen Aufruf gemacht und haben gesagt, was sind denn eure Geschichten von Sport? Deswegen gibt es da jetzt nicht die großen Player, die wir da haben. Dirk Nowitzki, nee, der hat sich leider nicht gemeldet. Ist ein wichtiger Player, aber in dem Fall war es uns einfach wichtiger, auch die kleinen Geschichten zu haben. Deswegen haben wir zum Beispiel Laufschuhe von dem bayerischen Meister im Marathonlauf von 1954, wenn ich mich richtig erinnere, Günther Husslein aus Oberteres, haben wir genauso drinnen wie eine olympische Goldmedaille.
Toll. Und es ist ja dann auch, wenn die Ausstellung sozusagen von den Leuten gespeist wird, da ist ja erliegt man auch gar nicht der Versuchung, was Sie vorhin gesagt haben, der Kurator, die Kuratorin, allwissend natürlich, selbstredend, gibt dieses Wissen preis und ist eigentlich wurscht, ob es so vermittelt ist, dass es die Leute auch verstehen und haben wollen. Hier ist der Ansatz ein ganz anderer von Anbeginn.
Ganz genau. Und das macht es, glaube ich, auch aus. Also, dass auch die Museen sich erweitern können, dass ich in ganz Unterfranken zeigen kann. Also, bei der Ausstellung habe ich 9 Stationen. Jetzt könnte man meinen, Unterfranken ist jetzt nicht so groß. Aber weil es eben immer diesen individuellen Zuordnung oder Zugriff auch gibt, macht es das einfach auch spannend. Und es ist nicht einfach, weil ich bin nicht die Allwissende. Ich weiß, ich bin zwar für Unterfranken zuständig, aber ich weiß nicht, welche Schätze hier überall lagern. Mhm. Und da brauche ich die Leute vor Ort.
Das ist ja auch toll, wenn sie überrascht werden, hatten wir vorhin schon mal das Thema.
Ja.
Und dann kommt man vielleicht auch auf so eine coole Idee, dass man einen Turnhallengeruch
ganz genau
nachahmt.
Nein, das war der Schweißgeruch aus der Umkleidekabine.
Ja, oder Schweißgeruch, ja, das verbindet sich in meiner Erinnerung. Okay. Aber unsere Turnhalle da im Taubertal hatte auch einen ganz eigentümlichen Geruch. Ja.
Genau.
Ein Thema, wir haben noch so knapp 2 Minuten, das streifen wir noch. Was ziehe ich nur an?
Ja.
Eine Frage, die ich mir, manchmal stell, wenn es auf eine Festivität geht. Andere stellen sich vielleicht jeden Tag. Ich bin da eher so ein praktischer Typ. Mhm. Was geht um Kleidungskultur in Unterfranken? Also auch wichtig, dass es immer unterfränkische Bezüge hat.
Ja, das ist immer unser Punkt. Und bei was ziehe ich nur an, ist tatsächlich aus unserer Sammlung heraus. Wir haben eine Sammlung Kleidungskultur und wir haben ja auch eine Trachtenberatung bei uns beim Bezirk. Mhm. Und mein großer Punkt war, meiner Kollegin Annemarie Heuler zu sagen, nein, Annemarie, nur eine Tracht, nicht ganz viele. Deswegen gibt es da auch nur eine Tracht. Mhm. Aber auch viele andere Beispiele, denn mit Kleidung kommuniziere ich immer. Und da haben wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen gemacht. Wir haben ein Lookbook of Empowerment drin. Wir haben einen Stopfkurs drin. Man kann seine eigene Botschaft fürs T-Shirt entwickeln. Also auch da wieder dieser Ansatz, viel mitmachen, viel ausprobieren. Genau, und über Kleidung mal nachzudenken.
Ein Lookbook für Empowerment, also das heißt, dass ich selbst mich selbst vergewissere oder auch bestärkt werde durch
andere
durch die Kleidung
Beispiele.
Oder durch andere angeregt werde durch die Klamotten, die andere anhaben.
Genau, ganz genau, da haben wir historische Beispiele drin. Lene Lotte von Bothmer war die erste Abgeordnete im Deutschen Bundestag, die mit Hose eine Rede hielt.
Wahrscheinlich absoluter Skandal gewesen damals.
Ja, absolut, 1970 im Übrigen. Keine Unterfränkin, also wir gucken da auch durchaus auch mal raus. Mhm. Oder Ruth Bader Ginsburg, die Richterin aus den USA, die mit ihren, wer meinen könnte, mit einer Richterrobe nicht so viel Meinung bilden kann, aber ihre Tricks hat, sag ich jetzt mal. Und wir wollen damit ermutigen und auch einfach eine Vielfalt zulassen.
Jedes Jahr entsteht eine neue Wanderausstellung, mit der Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken das Museumsleben in der Region bereichert, als Teamarbeit. Und die jüngste dieser Ausstellungen, die hat jetzt gerade ihre erste Station im Museum für Franken in Würzburg. Ja, das Grad, das steckt da auch im Titel drin, geht grad so, ist der Titel. Und Klima in Unterfranken, der Untertitel der Ausstellung. Und hier soll das komplexe und auch ein ganz schön rege diskutierte Thema der Klimaveränderungen greifbar und erlebbar werden. Zum Beispiel durch Experimente und Mitmachstationen. Wie das vor sich geht, das schauen wir uns an, gleich in der zweiten Stunde von Habe die Ehre.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Es ist ein vielfältiges Feld, das Anne Kraft da beackert mit ihrem riesigen Museumsherz, das laut und lebendig pocht und trommelt für Museen und Ausstellungen überhaupt und speziell in Unterfranken. Hier ist sie Museumsbeauftragte des Bezirks, aber so ganz nebenbei und obendrein beackert sie auch andere Felder, und zwar einige Felder des landwirtschaftlichen Betriebs der Familie Kraft, daheim im Landkreis Main-Spessert. Ihr Mann ist selbstständiger Landwirt. Und gemeinsam haben Anne und Peter Kraft ein Projekt aus der Taufe gehoben. Die Manufaktur Kraft ist spezialisiert auf handgemachte Öle und Seifen, und was vor ein paar Jahren mit einem, ich glaube, kleinen Lavendelfeld begonnen hat, hat sich seitdem entwickelt. Welche Dimensionen das angenommen hat, darüber wird man gleich sprechen. Und auch darüber, wie Anne Kraft diese Arbeit auf dem Feld und in der Seifensiederei zusammenkriegt mit der Museumsarbeit in ganz Unterfranken. Das interessiert mich sehr. Und das ist ein Thema gleich in Runde 2 in Habe die Ehre hier auf BR Heimat. Auf der Würzburger Festung Marienberg hoch über der Stadt. Das sind Höhepunkte der Kunst- und Kulturgeschichte zu sehen. Glanzstücke im Museum für Franken. Zum Beispiel die Sammlung mit Werken von Tillmann Riemenschneider, dem Bildhauer und Bildschnitzer. Da kann man sie dann bewundern, die trauernde Maria aus Achholzhausen zum Beispiel. Aber da sind auch gerade, nicht im Riemenschneiderraum, aber im Museum für Franken, 2 Gummistiefel ausgestellt. Anne Kraft, Sie sind, glaube ich, dafür mitverantwortlich. Ein bisschen Augenzwinkern gefragt, was haben denn 2 verdreckte Gummistiefel im Museum verloren, im Museum für Franken?
Die gehören dem Kurator für Archäologie.
Sehr schön.
Benjamin Spieß, mit dem ich zusammen die Ausstellung geht gerade so Klima in Unterfranken eben auch entwickelt habe oder der mit im Team dabei war. Und Klima und die Frage, wie wandelt es sich und hat sich's nicht schon immer, war es nicht schon immer heiß oder kalt, wie war das denn? Und da gibt es auch in der Archäologie einfach Betrachtungsweisen dabei und wann hat der Mensch Einfluss genommen. Und auf der Suche nach Exponaten sprachen wir eben im Team und da geht es natürlich auch, wir hatten vorhin in den Nachrichten auch, wie sich der Klimawandel auswirkt, auch Starkregenereignisse, Unwetter, die noch gar nicht so lange her sind, die es auch hier in Unterfranken natürlich auch hat, auch wenn es ein Hitze-Hotspot sein mag. Und dann hat eben Benjamin Spieß davon berichtet, dass er auch im Landkreis in einem Einsatz war bei einem Hochwasser, bei einem Starkregenereignis.
Also in Unterfranken, im Landkreis Würzburg dann, oder?
Mein Spessart war es. Und er diese Gummistiefel gebraucht hat. Und die immer noch verdreckt in seinem Keller stehen. Und deswegen sind diese Gummistiefel als Exponat zu uns gewandert.
Mit authentischen Verschmutzungen.
Exakt. Nicht groß sauber gemacht, so wie er sagte, so stellt man die eben einfach dann in den Keller.
Gut gemacht, Herr Spieß.
Sehr gut.
Aber ja, das ist ja ein gutes Beispiel, wie sich durch ein Ausstellungsstück, durch so ein Exponat wie jetzt Gummistiefel, vielleicht bestimmte Inhalte zum Klimawandel, zu Überschwemmungen, Starkregen, komplexe Inhalte anders vermitteln lassen, als jetzt nur durch reine Informationen auf Texttafeln. Welchen Mehrwert bringen jetzt zum Beispiel Gummistiefel mit oder überhaupt ein Exponat, das man ansehen kann?
Das ist total wichtig. Also natürlich brauche ich den Hintergrund, den wissenschaftlichen Hintergrund. Ich brauche die Daten, die Analysen. Und ich glaube, wir haben heutzutage kein Problem damit, dass wir die Informationen nicht hätten, sondern es geht um die Vermittlung. Wie kriege ich das dann vermittelt an jedermann? Und ich glaube, dass das mit solchen Exponaten wie den Gummistiefeln einfach sehr gut funktioniert. Das erkenne ich, das kenne ich von zu Hause. Wir haben auch natürlich archäologische Exponate drin, wie Steinbeile oder andere Dinge in der Ausstellung, die ich vielleicht aber nicht auf den ersten Blick erkenne. Und mit diesem Gummistiefelpaar, das ich von mir kenne, dass ich weiß, wozu ist das da? Damit ich keine nassen Füße bekomme, dass ich durch vielleicht höheres Wasser warten kann und sich zu überlegen, wo brauche ich das dann eigentlich? Nicht durch Pfützen springen, sondern vielleicht im Notfalleinsatz. Daran zeigt sich einfach ganz viel. Und deswegen sind immer Exponate ein ganz wichtiger Faktor bei der Erzählung oder von Geschichten, aber auch bei der Darstellung von Fakten.
Und um noch einmal bei diesem Gummistiefelbeispiel zu bleiben, das es ja zum Beispiel auch in Überschriften von Zeitungsartikeln geschafft hat, ist ja auch schon vielsagend, wie alle auf diese Gummistiefel abheben. Ich ja auch, bin ja auch nicht frei. Aber es ist ist ein aufmerksamkeitserzeugendes Moment, ist aber mehr als ein Gag. Es ist kein Kuriosum, sondern eben auch inhaltlich begründet und zeigt, wie Menschen sich angepasst haben an das Klima, an das, was da auf uns einprasselt und dem wir ausgesetzt sind, was wir mit beeinflussen auch. Und daher auch wichtig, dass es angedockt ist und inhaltlich unterfüttert und nicht nur beim Gag stehen bleibt.
Ganz genau. Also den Gag haben wir natürlich durchgespielt, ja. Also Benjamin Spieß hat von mir auch neue Gummistiefel gekriegt, damit er da weiterhin gut versorgt ist. Aber es ist auch ganz egal, welches Exponat ich mir jetzt anschaue. Ich kann mir auch den Sonnenwagen aus Achelshausen ansehen. Das ist ein archäologisches Prunkstück tatsächlich aus der Sammlung des Museums für Franken. Was hat das denn für eine Aussage? Das ist begleitet von Vogelelementen. Das erzählt mir etwas aus einer anderen Zeit. Wie hat man denn damals geglaubt, etwas erklären zu können mit der Sonne? Man hat beobachtet, man hat gesehen, dass sich die Sonne verändert, der Mond. Wie hat das Einfluss genommen auf Wetter, auf den Umgang des Menschen miteinander. Auch das ist ein anderes Exponat, das gut verdeutlichen kann und dass man nicht nur sagt, wir wissen heutzutage so viel, deswegen sind wir jetzt klüger, sondern man hat damals auch schon Dinge gewusst oder beobachtet und dass wir das einfach weiterführen müssen, weiterhin beobachten müssen und weiterhin unsere Schlüsse draus ziehen und natürlich auch handeln.
Jetzt haben wir schon in die Ausstellung reingeguckt und auch rein gedacht sozusagen, was waren denn die Grundfragen, wie sie rangegangen sind, also ja, was ist der Kern dieser Ausstellung?
Ja, sicherlich ein Punkt war dieses Empfinden hier, dass wir immer, wenn es in den Sommer geht, ist Kitzingen im Landkreis oder in Unterfranken ist immer als der Hitze-Hotspot in Bayern oder in der Welt oder wie auch immer gefühlt in diesem Sommer immer genannt.
Heißt dann auch immer Hitzingen.
Genau. Das sind natürlich Beobachtungen. Wir haben hier in der Stadt Würzburg selber ja auch Themen von gepflasterten Flächen, die zu heiß sind, Überlegungen, wie ich angehe. Und unsere Gedanken sind ja immer dabei, bei einer Ausstellung zu überlegen, wo finde ich den Anknüpfungspunkt ans Heute? Wo kann ich helfen, aufzuklären? Wo kann ich aber auch aus der Vergangenheit lernen? Und da war es einfach ganz logisch, dass wir dieses Thema mal aufgegriffen haben. Und wir sind so herangegangen, dass es eben, wie ich es auch schon gesagt hatte, uns darum geht, jetzt hier nicht zu belehren und von oben heran und zu sagen, und aber auch jetzt nicht uns auf die Seite von Klimaklebern oder Klimaleugnern zu stellen, sondern einfach mal offen darzustellen, welche Erfahrungen gibt es und eine Herangehensweise zu bieten, die einen Raum bietet, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, gerade bei so einem hitzig diskutierten Thema wie dem Klimawandel.
Es gibt wohl auch, ich habe sie noch nicht gesehen, muss ich gestehen, ich habe ja noch bis November in der Festung Zeit, auch einen Bereich, wo mit Klimamythen sich befasst wird. Es wird natürlich dann vielleicht die Skeptiker, skeptischen Stimmen des menschengemachten Klimawandels befeuern. Finden die da einen Raum, wo sie dann Bestätigung finden? Räumen sie mit Klimamythen auf? Oder was sind das überhaupt, Klimamythen?
Tatsächlich gibt es, man möchte vielleicht dann, wenn man dem vertraut, darauf zugehen, da gibt es lauter Protestschilder, auf denen es heißt, Klimaschutz ist zu teuer, es war schon immer mal heiß und so weiter. Das ist ganz bewusst ein bisschen so gestaltet. Und das war ein Projekt von unserem Volontär Thomas Ludewig und dem Praktikanten Sandro Schipan, die sich diesem Thema zugewandt haben und es gemeinsam mit einer Schulklasse tatsächlich auch gemacht aus dem Gymnasium in Gemünden. Mit jungen Menschen, mit ihrer anderen Perspektive, mit einer anderen Herangehensweise, diese Klimamythen aufzuklären. Und die haben kurze Videos gedreht und geschaffen und das in der Medienstation sichtbar gemacht, aber genauso wie auch auf einer YouTube-Playlist kann man das auch für zu Hause sich anschauen. Und ja, wir räumen damit auf. Das muss ich jetzt enttäuschen oder vielleicht aber auch mit einer sympathischen Art und Weise, mit einer eigenen Herangehensweise.
Also der Zeigefinger bleibt, bleibt unten.
Der ist nicht da.
Wichtig.
Ja.
Warum wichtig? Weil die Leute keine Lust mehr haben, belehrt zu werden.
Ganz genau. Und das ich auch nicht tun möchte, sondern ich möchte Verständnis kriegen und nicht einfach nur so, ja, okay, dann ist es halt so, sondern ich möchte, und nur wenn ich verstehe und wenn ich Verständnis für etwas habe, dann kann ich mich vielleicht auch bewegen, etwas zu tun, ins Handeln zu kommen. Und das funktioniert nur auf diese Weise. Davon bin ich der festen Überzeugung.
Also belehrt werden ist was anderes als was lernen.
Genau. Und auch verstehen. Also das ist ja ein Prinzip, wie gehe ich um. Und auch in Schulen haben wir das ja genauso, andere Herangehensweisen. Wir beide hatten anderen Unterricht genossen, vielleicht manchmal auch in Anführungszeichen, als es heutzutage im Idealfall ist. Auch mit Spaß. Ich habe auch kein Problem damit, dass man Spaß hat in einer Ausstellung. Das ist sogar eigentlich erwünscht und oder mit einer guten Unterhaltung heranzugehen. Und ja.
Muss man da vielleicht trotzdem auch aufpassen, dass man die Balance nicht verliert? Also zwischen Bereichen, die vielleicht auch eher klassisch orientiert sind, wo es um Informationsvermittlung geht. Ich meine, ganz ohne Text geht es halt auch nicht. Ne? Zum Glück vielleicht auch. Ja. Und Sachen, wo mehr angefasst werden kann, wo aktiv das nicht zu viel Event wird.
Ja, also diese Eventisierung wird ja schon manchmal auch vorgeworfen und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns aber auf die Fakten beziehen und die Exponate einbeziehen, können wir dem Ganzen schon mal ein bisschen vorweggehen. Unsere Texte sind sehr kurz in der Ausstellung, ganz bewusst und wenige, und ich glaube aber auch, weil man dann schneller mal was liest, wir sind auch dementsprechend gestaltet, aber wir haben ja dennoch eine Begleitbroschüre, wo wir auch wirklich Experten haben, auch vom Deutschen Wetterdienst beispielsweise mal was erklärt wird. Wir Koryphäen aus der Klimatologie haben. Wir haben ein Interview mit Herrn Professor Päth hier von der Uni Würzburg geführt. Also man kriegt, ich glaube, der Punkt ist, dass jeder, der ein Bedürfnis hat, etwas zu erfahren, es auf seine Möglichkeit, auf seine Weise tun kann.
Das heißt, sie bieten eigentlich verschiedene Schichten an oder Ebenen. Und da kann man dann reintauchen ins Thema und so tief, wie man möchte.
Ganz genau. Und nicht für jeden ist das Schnuppern was und nicht für jeden ist das Lesen was. Und manch einer möchte anfassen und ein anderer sich still in die Ecke zurückziehen. Und ich glaube, das ist die Kunst sozusagen. Und damit vermeidet man eine Eventisierung.
Jetzt ist die Ausstellung zu erleben im Museum für Fragen, ich glaube, seit knapp 3 Wochen.
Ja.
Gibt es schon, welche Rückmeldungen gibt es? Also
Ich bin immer ganz gespannt. Wir haben auch deswegen immer auch ein Gästebuch dabei, was da auch drinstehen wird, welche kritischen Stimmen vielleicht. Ich höre, dass da positive Rückmeldungen kommen, dass eben unser Zugang auch gut gewählt ist. Sicherlich ist das Begleitprogramm dann auch nochmal ein Faktor, der da auch beiträgt. Auch da verschiedene Ebenen. Wir machen am nächsten Montag eine Fortbildung für Lehrkräfte beispielsweise, um die Schulen auch hier reinzuholen. Wir bieten Vorträge und Führungen an zu verschiedenen Themen. Es gibt Aktionstage, also auch all das kann jedes Museum individuell machen. Das Museum für Franken ist da auch immer sehr gut dabei. Das Museumsfest wird unter dem Motto stehen. Also man findet immer seine Möglichkeit, die Ausstellung auch mal anders zu erleben.
Und mischen Sie sich tatsächlich, wie ich es so ein bisschen nahegelegt habe in der Eingangsphase, da so mehr oder weniger inkognito das Publikum und lauschen mal oder gucken mal, wie die Leute agieren und reagieren?
Ja, das mache ich schon.
Macht bestimmt total Spaß, oder?
Also meistens. Manchmal ist es vielleicht auch nicht immer so eine Freude, weil jemand jetzt den Text nicht liest oder weil er abbricht. Aber ich glaube, das gehört dazu. Und das ist das Schöne, das inkognito sein zu können.
Anne Kraft, ich zitiere mal aus einem Fachbuch zum Museumswesen, das ist mir vor ein paar Jahren mal untergekommen. Da gibt es einen Kulturwissenschaftler, Daniel Tyradellis heißt der, der schreibt da in der Einleitung einen Satz, der lautet wie folgt, ich zitiere, für Generationen von Schulkindern sind Museumsbesuche ein Synonym für tödliche Langeweile. Wir haben ja schon so über frühe Museumserfahrungen gesprochen, dass die toll sein können, manche nicht und die prägen dann auch. Inwiefern können Sie das nachvollziehen, vielleicht sogar bestätigen, was der Herr sagt, formuliert?
Das gibt es sicherlich.
Also aus Ihrer Museumsarbeit
jetzt? Natürlich gibt es das. Es gibt auch tödlich langweilige Filme, ja, und nicht jeder Film ist toll.
Oder Moderatoren.
Auch das. Aber das kann schon sein und ich glaube schon, dass es vielleicht immer noch so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Gleichzeitig sehe ich aber durch Initiativen und durch auch Lehrkräfte, die das einfach anders angehen und den Museumsbesuch jetzt nicht nur als Ersatz für einen regnerischen Wandertag nutzen, sondern einfach auch eingebunden haben in ihren Lehrplan, in ihre Gedanken, dass die Schulklassen da ja auch einfach mehr mitnehmen. Und auf der anderen Seite die zunehmende Professionalisierung bei den Museen, die auch darauf achten, dass es nicht nur die Führung gibt und man läuft hinter einem, ich zitiere, alten weißen Mann hinterher, der einem Zahlen runterbetet, sondern einfach auch anders weiß, wie man damit umgehen kann. Und dann wird aus einem vielleicht vermeintlich langweilig tödlichen Museumsbesuch ein anregender und unterhaltsamer Nachmittag.
Kinder sind ja jetzt mal in der Regel unfassbar offen.
Ja.
Das ist so. Sie nehmen ganz viel auf, saugen die Welt auf, interessieren sich für alles Mögliche. Kommt irgendwie drauf an, wie man es selber verpackt. Eigentlich ja ganz gute Voraussetzungen für einen Museumsbesuch, ne?
Ja, total. Und ich denke auch, und das ist ja ein Ortswechsel auch zum Beispiel, ne? Damit muss ich ja auch umgehen können, also auch als Lehrkraft vielleicht oder als Kind, plötzlich sitze ich nicht mehr hinter der Bank neben meinem gewohnten Nachbar, sondern ich laufe plötzlich mit meiner besten Freundin in einem ganz anderen Ort rum. Ja?
Man kennt die Regeln vielleicht nicht.
Ja, auch das ist nur eine Frage oder dann gibt es plötzlich irgendwie ganz tolle, glitzernden, goldenen Dinge und die finde ich einfach super und dann kann ich mich davon begeistern lassen. Also dieser Raumwechsel, der glaube ich auch gut tun kann, andere Möglichkeiten, andere Personen, die mich anders ansprechen, mir Dinge zeigen, die ich vielleicht sonst immer nur an der Tafel irgendwie im zweidimensionalen Bereich sehe, plötzlich dreidimensional rumzulaufen, festzustellen, dieses Ding ist viel kleiner, als ich gedacht hätte oder viel größer oder wusste man, dass man eine Anaconda ein Wasserschwein fressen kann. Jetzt hat man es bewiesen bekommen sozusagen. Und ich glaube, trotz der ganzen Digitalisierung der Medien, die es überall gibt, Videos, die auf einen einprasseln, ist diese Beschäftigung an diesem anderen Ort mit anderen Dingen immer auch inspirierend.
Da ist man jetzt beim Thema Museen als außerschulische Lern- und Stimmt, Erfahrungsorte.
Ja. Ne?
Schöner Begriff. Aber ja. was da dann wirklich dahinter steckt an möglicher Lebendigkeit, das gilt es ja dann in der Praxis zu erleben und zu erfahren. Ne? Dass man auch zeigt, hier darfst du Sachen noch mehr ausprobieren. Du kriegst auch keine Noten dafür.
Ja, genau. Und ich glaube auch, aber das ist auch der Punkt, da müssen ja alle Beteiligten auch mitmachen. Also es ist ja nicht nur das Museum, das da irgendwas tun muss und sich irgendwie abzappelt, damit was passiert, sondern auch die Lehrkräfte, der Schulaufwandsträger muss das bereitstellen. Also Fladung hat mir vorhin gesprochen, ist absolut schlecht zu erreichen. Ja? Also ich hatte als Museumspädagogin dort immer das Problem, ja, okay, aber wir müssen ja noch den Bus bezahlen. Mhm. Auch das sind ja Aufwände, können sich's alle leisten.
Manchmal hängt es an ganz kleinen Dingen, ganz praktischen Dingen.
Ganz genau.
Ich muss da hinkommen, muss auch wieder zur Schulzeit wieder heimkommen.
Mhm. Genau, ich muss die Zeit bekommen, ich muss auch das Geld haben. Auch das ist natürlich eine Hürde, die nicht jeder sich leisten kann. Deswegen gilt es dafür alle, sich gemeinsam anzustrengen. Aber ich glaube auch immer im Austausch miteinander zu sein, was braucht es denn auch gerade? Wie können wir auf euch zugehen, aber ihr auch auf uns, eine Offenheit.
Das ist ja auch ein Bereich, wo Sie viel Engagement reinstecken, viel Hirnschmalz auch gemeinsam mit anderen Leuten.
Genau.
Schule und Museum ist ein so ein Projektbereich
des
Bezirks Unterfranken, des Sachgebiets Museum.
Ja.
Wie kriegen Sie die zusammen, die Schulen und die Museen?
Da habe ich Gott sei Dank Fachkolleginnen, nämlich die Verena Hebig und Alexandra Neuberger, das sind tatsächlich Lehrerinnen. Also sie sind da von der Front und wissen da, was los ist. Und beraten sozusagen auch die Museen, was ist denn wichtig, wie könnt ihr aneinander zukommen. Wir machen gemeinsame Fortbildungen, sie entwickeln gemeinsam auch Angebote, die für die Schulen zugeschnitten sind, also auf ganz vielfältige Art und Weise. Sie haben auch sozusagen Museum ins Klassenzimmer, da gibt es eine Webseite, auf der Lehrkräfte einfach gucken können, was gibt es denn für Inhalte online, die Museen wiederum bereitstellen.
Mhm. Dass man vielleicht sich auch schon mal vorbereiten
kann. Dass man nicht immer sofort ins Museum laufen muss. Also auch das Museum muss manchmal seinen Ort verlassen vielleicht auch. Mhm. Und vielleicht aber auch Lust macht, da wieder hinzugehen. Und die Erfahrung haben wir auch, gerade in Projekten, die wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern machen. Wir holen uns nicht nur deren Perspektive rein, sondern die erzählen auch davon. Mhm. Und bringen dann ihre Eltern mal mit und erleben diesen Ort als einen anderen Ort, sodass man da auch mal Freunde mit dazu holt beispielsweise.
Also die werden quasi zu Multiplikatoren, ganz die dann auch wieder ein neues Publikum erzeugen.
Ja, ganz genau.
Ja, so soll es laufen. Das ist natürlich der Optimalfall. Aber die Lehrerinnen, die mit Ihnen zusammenarbeiten und an die Schulen auch rantreten, Sie haben spezifisch zugeschnitten formuliert, das denke ich auch wichtig. Man redet dann immer so von der jungen Zielgruppe, aber die ist ja auch total unterschiedlich. Meine Tochter ist in der 4. Klasse, die hat andere vielleicht Bedürfnisse, Vorkenntnisse oder auch will anders angesprochen werden als jetzt ein 16-, 17-Jähriger.
Ganz genau. Also das ist auch wirklich der Fakt. Und nicht jede Ausstellung ist für jeden gleichermaßen das Richtige. Und das rauszufinden, herauszuarbeiten, das machen auch die Kolleginnen. Aber da achte ich auch schon von Anfang an drauf.
Kleiner Huster.
Entschuldigung. Genau, also das sind so Dinge, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Bei der Ausstellung vorhin, die wir angesprochen haben, was ziehe ich nur an, die funktioniert tatsächlich ganz gut für Jugendliche. Die Frage der Identifikation, wie möchte ich mich zeigen, ist tatsächlich mit denen ganz gut. Aber die funktioniert auch mit einem Grundschulkind, das irgendwie auf Glitter und Einhörner steht. Also auch darüber mit denen zu sprechen, ich brauche einen anderen Zugangsweg und vielleicht eine andere Ansprache.
Oder an dieser Schwelle ist, vom Einhorn, von der Stange bis zur wirklich Identitätssuche und Findung, dass man auf einmal merkt, ich will eigentlich was ganz anderes.
Ganz genau.
Ich finde es ja immer toll, was für Kombinationen da entstehen. Also bei meiner Tochter, die kombiniert Kleidungsstücke, würde ich jetzt sagen, gewagt, aber sie kann es tragen.
Super. Sehr schön, ja genau.
Bei mir wird es nicht so gut. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ein Netzwerktreffen, jetzt glaube ich kommenden Montag, da geht es um Schule und Museen, genau um das Thema und eben um die Klimaausstellung, gerade auf der Festung. Was wird da passieren bei diesem Treffen?
Da gibt es zum einen natürlich, wir haben Anmeldungen, ich mache das bewusst, dass wir nicht nur für Lehrkräfte das machen und denen bringen wir bei, was in der Ausstellung zu sehen ist, sondern eben auch, wir laden auch Kolleginnen und Kollegen aus den Museen ein, die dann unsere Ausstellung kennenlernen, die vielleicht merken, okay, kann ich die Ausstellung für mich übernehmen, ist es ein Thema, das ich zeigen möchte und aber auch mit den Lehrkräften in Kontakt zu kommen, um einfach auch da Berührungsängste abzubauen und mal rauszufinden, was wollt ihr denn eigentlich. Es werden Führungen geben, es werden aber auch Angebote gezeigt, wie die Ausstellung aufgebaut ist oder welche Veranstaltung das Museum für Franken hat. Aber wir werden auch Workshops anbieten. Eines zum Beispiel ist eine Ideenwerkstatt, die ich mit unserem Volontär Thomas Ludewig mache, nämlich abzufragen, die Kolleginnen und Kollegen, die da sind, also auch die Lehrkräfte, welche Ideen habt ihr denn noch? Wie kann ich das Thema Klimawandel in Schule und Museum denn noch präsentieren? Kennt ihr noch andere Orte, die sich damit beschäftigen, mit einem ganz weit gesprochenen Thema? Gibt es das Wasserhaus in Anstein oder wo auch immer? Sind es noch weitere andere Orte? Ich möchte nicht der einzige Ort sein, an dem ich mich mit über Klima beschäftigen kann, sondern es gibt ja noch andere Akteure.
Dass man da auch zusammenkommt.
Genau.
Ich glaube, das ist ein Thema, das Ihnen am Herzen liegt. Ich meine, kennt Sie jetzt nicht super gut, aber beschäftigt mich so ein bisschen mit dem Thema Museen in Unterfranken. Ja. Und mir scheint, Sie sind da ganz fleißig dabei, Netzwerke zu knüpfen und auch erfolgreich, weil sie halt so ein bisschen ohne Scheuklappen an die Sache rangehen.
Ich hoffe es. Ich hoffe sehr, dass, aber ich glaube in der festen Überzeugung, dass wir nicht alle immer alles alleine können, dass wir einfach Partnerinnen und Partner brauchen. Und die finde ich, man muss da einfach offen bleiben. Und das zeigt sich auch bei mir mit den Kolleginnen und Kollegen im Team. Ich teile mein Büro mit unserem Popularmusikbeauftragten, Benjamin Haupt, jetzt im ersten Blick Museum und Musik. Wie kommen die denn zusammen? Aber es entwickeln sich immer tolle neue Themen daraus. Und wir haben da Netzwerktreffen gemacht für junge Kulturschaffende. 30 unter 30, wie es heißt. Also da gibt es immer Andockungspunkte.
30 unter 30, das heißt, es sind 30 Leute, junge Leute unter 30 Jahren, die irgendwie in der Kultur verwoben, aktiv sind. Und die bringen Sie jetzt wiederum zusammen, oder?
Genau. Also das ist uns so aufgefallen, dass wir immer alle in unserer eigenen Bubble sind. Und vielleicht dann wissen, wie Museum geht, aber bei der Kleinkunst, bei der Musik ist es ganz anders. Und daraus haben wir dann diese Idee entwickelt und bieten sozusagen jungen Kulturschaffenden, die es werden wollen. Also da muss man jetzt auch noch nicht irgendwie schon 23 Ausstellungen gemacht haben mit 25 und 100 Auftritte absolviert haben, sondern einfach offen dafür sein. Und sich gegenseitig kennenlernen, sich unterstützen, mal rauszufinden, gibt es vielleicht hier einen Partner. Und das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal gemacht, auch mit unseren jungen KollegInnen. Und werden das auch dieses Jahr wieder umsetzen und ja, einfach raus aus der eigenen Institution, aus der eigenen Sparte. Das kann nur gut werden.
Anne Kraft, sagen Sie doch mal, wie viel französische Provence steckt im fränkischen Landkreis Main-Spessart?
Wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten. Zumindest gibt es 120 Lavendelpflanzen, die wunderschön blühen bei uns auf dem Hof. Ein kleines Feld natürlich, nicht vergleichbar, die wir da angebaut haben.
Ich frage natürlich nicht von ungefähr. Ein bisschen fränkische Provence, das habe ich gelesen auf der Internetseite der Manufaktur Kraft, die Sie, Kraft Ihres Amtes oder Ihres Familienamtes als Ehefrau von Peter Kraft, Landwirt, betreiben, gemeinsam als gemeinsames Projekt. Wie ist es dazu gekommen?
Dass mein Mann einfach gerne neue Dinge ausprobiert. Und ich habe eigentlich immer gesagt, jeder von uns hat seinen Job.
Also seinen Tanzbereich.
Genau. Es ist natürlich oft so, dass man automatisch, wenn man einen Familienbetrieb hat, dass dann automatisch davon ausgegangen wird, ah ja, die Frau arbeitet mit. So zum Beispiel. Und wir uns das nie so dem hingegeben haben. Jeder hatte seinen eigenen Bereich, ich das Museumswesen und er die Landwirtschaft. Aber er einfach sehr gerne ausprobiert und Lavendel mag. Und wir häufig auch in Frankreich im Urlaub waren. Und er dann mal überlegte, mal was Neues zu machen. Und plötzlich, es war so tatsächlich während des Frankreich-Urlaubs, er mir gestanden hat, dass er Lavendelpflänzchen bestellt hat und dass wir die danach einbauen müssen. Das war der erste Schritt. Dann hat er sich auch noch eine Destille angeschafft, um ätherisches Öl daraus zu destillieren. Und ich erzähle immer, spätestens in dem Moment, als die Seifenbücher im Wohnzimmer auf dem Tisch lagen, hätte ich skeptisch nachfragen sollen. Da war es aber schon zu spät und daraus ist dann die Manufaktur entstanden.
Also die Seifenbücher haben nicht Sie angeschleppt, sondern Ihr Mann, Peter.
Ganz genau. Und es ist auch das Schöne, mal was unabhängig von dem eigenen Job und doch gemeinsam zu machen. Also von daher, ich trage das auch gerne mit. Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, das machen wir dann bitte auch richtig und so sehr, wie wir es auch können. Denn jeder hat ja auch seine Aufgaben und seine Dinge und deswegen machen wir das Schritt für Schritt, wie es uns taugt.
Also es ist nicht der Haupterwerb Ihres Mannes und des landwirtschaftlichen Betriebs, der hat andere Dinge, die er anbaut. Gibt es auch Viehhaltung bei Ihnen?
Ja, ganz genau. Also er ist Vollerwerbslandwirt, tatsächlich mit Ackerbau und Schweinehaltung. Und das ist natürlich ein Vollzeitjob, wenn man das mal so sieht.
Durchaus, ja. Sie sind in Stadelhofen zu Hause.
Ja.
Es gibt zumindest zwei habe ich gefunden, Stadelhofens in Bayern. Das Stadelhofen, über das wir sprechen, ist im Landkreis Main-Spessart und gehört zu Karlstadt.
Ganz genau.
Was ist das für eine Gegend? Was mögen Sie da?
Es sind 180 Einwohner, also Stadelhofen ist so klein, wie es sich anhört.
Man kennt sich.
Genau, man kennt sich sehr gut. Ich bin ja auch in der Nähe aufgewachsen tatsächlich und habe es dann durch Heirat in die Kreisstadt geschafft, wenn man so sehen will. Ich mag tatsächlich, dass da einfach meine Familie ist. Das ist mir auch wichtig als Ort der Erholung und natürlich auch die Umgebung zu haben. Wir haben eine Streuobstwiese da, die wirklich ein wichtiger Faktor für mich auch einfach ist, draußen sein zu können und nicht immer nur in der Stadt von den Dingen umgeben, in denen man eh schon immer rumschwimmt. auf Arbeit, sage ich jetzt mal, was komplett anderes.
Das heißt, Sie haben Streuobstwiesen, steile Felder und eben dieses Lavendelfeld mit 240 Pflanzen, Kräuter andere Kräuter gibt es auch noch. Also es muss im wahrscheinlich das ganze Jahr über in gewisser Weise, aber jetzt, wo es wärmer wird draußen, das muss ein Duftfeuerwerk sein, wo Sie sich da bewegen.
Das ist tatsächlich toll. Ich bin häufig im Lavendelfeld, wenn ich Unkraut jäte. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt, dass es schön riecht. Wir haben auch noch 60 Mandelbäume tatsächlich auch. Also das ist alles meine Verursacher dafür, neue Dinge auszuprobieren, mal zu schauen, wie es klappt. Und eben, wir haben das Lavendel- und Kräuterfeld. Daraus destillieren wir das ätherische Öl. Und diese ätherischen Öle nehmen wir zum Beduften unserer eigenen Seifen. Und
also weil, Sie sind Seifenziederin.
Ja, genau. Tatsächlich auch angemeldet und alles offiziell. Auch schon tatsächlich vom geprüft worden vom Landratsamt. Also das ist wirklich, deswegen meinte ich, wenn, dann machen wir es richtig. Das wegen Allergenen. Es sind so verschiedene Dinge, auf die man plötzlich achten muss. Natürlich ist mein Job dann auch wieder gut, weil ich muss Geschichten erzählen rund um die Produkte, um sie zu verkaufen. Also das ist dann so ein bisschen eher mein Part. Aber auch, und als ob dem noch nicht genug wäre, haben wir jetzt eben auch Speiseöle, weil eben auch die Idee immer dahinter war, Dinge, die wir selber anbauen, auch zu verwenden. Und dementsprechend gibt es jetzt eben auch Speiseöle aus den Saaten, die mein Mann in der Landwirtschaft anbaut.
Also nichts dazu kaufen, sondern alles.
Ja, genau.
Und ja, prüfen ist ein gutes Stichwort. Ich bin nicht das Landratsamt, sondern nur ein BR-Moderator. Sie haben nämlich ein Stück Seife mitgebracht.
Ja.
Ich will mal dran schnuppern.
Unbedingt.
Bitte. Ich habe die ganze Zeit schon, aber beim Museumsthema hat sie sogar. Darf ich ja?
Ja, unbedingt, genau.
Also Sie können es jetzt nicht riechen draußen, das ist mir vorbehalten. Jakob heißt diese Seife. Hallo Jakob. Und ich nehme eine Nase und bin sofort vor dem Urlaub letztlich auch. Wenn ich eine Lavendelpflanze irgendwo sehe, ich gehe auch immer mit der Hand durch.
Ja, liebe ich sehr.
Und dann riecht man es einmal. Hier haben sie auch einen Kleiderschrank übrigens.
Ja, ist auch gut. Also das tatsächlich, Jakob heißt die Seife deshalb, weil wir unsere Seifen nach Familienmitgliedern benannt haben. Also ich wollte jetzt nicht so Lavendeltraum und Sonne im Herzen Seife haben, sondern tatsächlich nach Familienmitgliedern. Anne Seife gibt es auch, die riecht nach Zitronen, Zitronenmelisse, weil ich das, also vorhin haben sie mich gefragt nach meiner Erinnerung im Museum. Erinnerung aus dem Garten ist die Zitronenmelisse aus dem Garten meiner Mama beispielsweise.
Sehr schön. Wo kann ich das kaufen? Werbeblock ist eröffnet?
Tatsächlich bei uns über unsere Webseite geben wir das auch raus und wir haben auch einige Wiederverkäufer in der Gegend. Und wir sind auch auf verschiedenen Märkten zu sehen, demnächst im Mai in Tüngen. Alles kann man da einfach finden, wo wir auch ins Gespräch kommen mit unseren Kundinnen und Kunden.
Eine Gesprächsrunde haben wir noch zur Verfügung, Gelegenheit für ein paar weitere letzte Stationen auf unserer Museumstour durch Unterfranken mit Anne Kraft vom Bezirk Unterfranken. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit für so Museumstipps von der Fahrfrau, die vielleicht so abseits der Standards im Reiseführer stattfinden. Ich habe Sie ja vorbereitet, dass ich Sie abfragen will. Was haben Sie mitgebracht für einen Tipp? Was wollen Sie uns ans Herz legen?
Tatsächlich immer das Museum, das am nächsten ist. Das wäre meine erste Empfehlung. Sei es, wie ich es eingangs gesagt habe, das ist die kleine Heimatstube. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht groß interaktiv ist, aber ich glaube, sie lohnt sich, da mal wieder reinzugehen, mal zu gucken, was man rauskriegt, was man erfährt und vielleicht auch was Überraschendes dabei ist. Also das nächste Museum, das in unmittelbarer Nähe ist, auch das ist unterstützenswert.
Das ist ein schöner Tipp, finde ich. Also ich komme aus dem Taubertal, aus einem kleinen Ort, da gab es das Heimatmuseum, das hat einen Lehrer von uns so ehrenamtlich betrieben. Es war immer schon so ein Kriterium, dass man nicht so Lust hatte, weil es war kein so super beliebter Lehrer, außer strenger Typ und so und eigenbrötlerisch. Aber heute denke ich mir, hättest du mal reingeguckt, kann ich ja mal nachholen.
Ganz genau.
Weil es ist ja auch eine Wertschätzung für die Menschen, die das in ihrer Freizeit oder ehrenamtlich dann oft auf die Beine stellen und betreuen.
Und ich bin mir sicher, man entdeckt eine Geschichte, die man vorher noch nicht kannte. Also das ist auch so ein Punkt. Ich habe es vorhin ja gesagt, es gibt viele kleine Museen auch hier in Unterfranken und wenn es ein Tipp wäre, und ich muss ja ganz Unterfranken im Blick haben, wir haben heute schon einige genannt und es ist keine abschließende Liste. Also
absolut
deswegen
nicht.
Jedes Museum in Unterfranken ist es wert. Ich hoffe, dass Sie in jedes gehen. Aber eines zum Beispiel ist das Heimatmuseum, wir haben gerade gesprochen, das Heimatmuseum Ebern im Landkreis Haßberge mit der Ebern-Galerie. Das ist zum einen ein sehr klassisches Heimatmuseum, meines Wissens auch von einem Lehrer gegründet. Das ist so ein Schicksal, das vielleicht viele Heimatmuseen haben, aber die hier im ländlichen Raum mit Ausstellungen, die auch unsere Wanderausstellungen auch schon immer mal genommen haben, ergänzt haben, auch zuletzt ganz toll Woher, Wohin Ausstellungen ergänzt haben mit ihren eigenen Geschichten, auch Kunstausstellungen mal zeigen. Das ist auch ein Beispiel von Ehrenamt getragenem Museum, mit viel Engagement. Seit 50 Jahren gibt es die, die jetzt mal in den Haßbergen jetzt vielleicht nicht so auf der Strecke liegen.
Mhm, also Heimatmuseum Ebern, genau. Das wäre so ein Tipp. Ja.
Und wenn wir jetzt mal die Heimatmuseen verlassen und vielleicht auch mal, ich bin als Volkskundlerin natürlich eher den kulturhistorischen Themen immer eher zugewandt, aber auch ich habe es gelernt, in Kunstausstellungen zu gehen und diese zu genießen. Und glaube, dass man da viel lernen kann. Und zuletzt war ich beispielsweise, oder nicht zuletzt, aber eines der die Ausstellung im Kirchnerhaus in Aschaffenburg, habe ich die Ausstellung gesehen, gegen alle Widerstände, Künstlerinnen der Moderne. Und es ist sicherlich ein Thema, Kirchner kennt man und Christian Schad in Aschaffenburg auch, aber was ist denn auch mit Frauen, Künstlerinnen? Und die haben eine ganz tolle, tolle Sonderausstellung gehabt. Auch das ist mal ein Beispiel, ein kleines Haus, das auch aus einem ehrenamtlichen Engagement entstanden ist, aber auch mittlerweile hauptamtlich geführt wurde. Ist mal so ein anderes und ist am anderen Ende von Unterfranken.
Am Untermain haben wir gut abgedeckt.
Ja.
Generell, was Schwellenängste betrifft, Kunstausstellungen, mag vielleicht der eine oder die andere sagen, das ist nichts für mich, da bin ich fehl am Platz, aber die Einladung gilt.
Ja, und auch ich habe das für mich herausfinden müssen. Mhm. Ich hatte immer so einen Druck, oh Gott, ich habe ja keine Kunstgeschichte studiert und ich weiß da gar nichts dazu. Und das tatsächlich auch gemeinsam mit meinem Mann zu machen, das machen wir mittlerweile regelmäßig, dass wir Kunstausstellungen besuchen, weil er einen anderen Blick mitbringt, anders drauf guckt und ich immer so dieses, ich lese erstmal das Schild, das nebendran steht und dann denke ich mir, oh Gott, sagt mir gar nichts oder was ist das? Und einfach auch mal auf sich wirken zu lassen. Und das habe ich neulich auch erlebt im Kulturspeicher hier in Würzburg, in der Ausstellung, in der neu gestalteten Dauerausstellung, auch das mal in die Ausstellung, die es schon gibt. Man muss nicht immer den Sonderausstellungen hinterherrennen, sondern vielleicht auch mal eine Dauerausstellung angucken, neu präsentiert, was auch einfach Freude machen kann und einem auch immer gut tut. Und ich habe ganz viele Farbe angeguckt, das war im Winter und das hat mir unglaublich gut getan.
Das ist wie so Vitamindosis.
Definitiv, also auch das kann Museum sein.
Was ich gemerkt habe, bin in letzter Zeit nicht mehr oft in Kunstausstellungen gegangen, aber es hat mir gut getan, wo ich es öfter mal gemacht habe, dass ich mich von dem Druck befreie, dass ich wirklich jedes Bild angemessen betrachten muss, weil das hat mich dann irgendwie gestresst. Ich habe dann oft das Gefühl gehabt, ich werde dem allen nicht gerecht.
Ja.
Und dann guckt man auf das Bild, dann schaut man auf das Etikett. Mhm. Wie heißt es? Gibt es irgendwie Übereinstimmung oder gibt es einen Kontrast zwischen Titel und Bild? Dann denkt man, jetzt muss ich noch so 3-4 Sekunden raufgucken und dann geht man aber weiter. Und man beobachtet sich da auch irgendwie selbst dann. Das ist, man muss sich eigentlich ein bisschen locker machen. Ne?
Ganz genau, also da auch aufzurufen, auch wenn Sie in meine Ausstellung gehen, man muss nicht alles anschauen. Man muss nicht alles lesen. Sich einfach mal eine gute Zeit verschaffen, ist auch total legitim. Und ja, im letzten Urlaub war ich auch nur in einem Museum, weil es geregnet hat.
Mhm.
Und das ist auch völlig illegitim.
Wollte ich eigentlich fragen, genau, was Sie so für ein Urlaubstyp sind. Ob Ihr Mann da, der kann ja dann die landwirtschaftlichen Ausstellungen, nee, Sie gehen ja auch zusammen
in
Kunstmuseen. Aber können Sie sich davon trennen, wenn Sie irgendwo unterwegs sind?
Ich kann sehr gut nicht in Museen gehen. Tatsächlich auch. Aber ich liebe es natürlich trotzdem auch. Also wenn ich ein Tolles sehe, da gehe ich auch einfach gerne rein. Und aber natürlich dieses berufliche Auge, das hat man irgendwie immer ein bisschen mit dabei.
Wir haben noch 30 Sekunden. Ich frage jetzt mal, ob das nächste Thema für die Wanderausstellung, die im kommenden Jahr eröffnet werden wird, vermute ich mal, ob das schon feststeht.
Tatsächlich bin ich da gerade am Erarbeiten und so viel kann ich noch nicht sagen. Aber für mich läuft es einfach unter dem Motto, unter dem Schlagwort Miteinander.
Das klingt spannend.
Ja.
Würden mir gleich ein paar mögliche Geschichten und Exponate einfallen. Mhm. Wird auch wieder mit Unterfranken logischerweise zu tun haben.
Genau.
Zum Abschluss meine Frage, wäre es auch toll, eine Wanderausstellung übers Wandern in Unterfranken zu machen?
Da gibt es natürlich viele Akteure. Ne? Ich denke da nur an den Rhön-Club beispielsweise zum Wandern. Steht noch nicht auf der Liste, aber ich habe eine Sammelliste. Da sollte man mal drüber nachdenken.
Und da sind wir am Schluss unserer Museumstour durch Unterfranken angelangt. Zusammen mit der Volkskundlerin, Museumsexpertin, Seifensiederin und Streuobstwiesenbesitzerin Anne Kraft. Ich wünsche Ihnen alles Gute fürs Kommende, was da so kommt auf den ganzen Bühnen und Feldern, die Sie beackern. Einen tollen Lavendelsommer natürlich auch. Viel Freude und gute Resonanzen. Und ich sage herzlichen Dank für die 2 Stunden.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns mal bei der ein oder anderen Ausstellung.